Hallo und Servus und herzlich willkommen zur Starken Stimme, dem Podcast vom Bundesverband Selbsthilfe Österreich. Mein Name ist Marius Flüchting und ich bin einer der zwei Hosts dieses Podcasts. Und da das heute unsere erste Folge ist, möchte ich mich euch einmal kurz vorstellen. Ihr habt es wahrscheinlich schon in den ersten Sekunden gehört. Ich habe da doch eine etwas andere Aussprache, als es vielleicht in Österreich üblich ist. Ich sitze in Deutschland und bin seit 2 Jahren ungefähr auch Host eines Selbsthilfe-Podcasts in Deutschland. Und jetzt sehr, sehr glücklich und sehr froh, auch an diesem Projekt teilhaben zu dürfen. Zu meiner Person vielleicht kurz, wie gesagt, in der Selbsthilfe bin ich schon seit einigen Jahren aktiv. Inzwischen ist es jetzt, glaube ich, schon das 5. Jahr. Und mir ist es immer ein ganz großes Anliegen, eben auch die Selbsthilfe in den neuen Medien, wie man so schön sagt, zu verbreiten. Und gerade das Thema Podcast ist für mich einfach eine Herzensangelegenheit, sowohl privat als auch beruflich. Und ich bin sehr, sehr froh, dass der Bundesverband Selbsthilfe Österreich da bei mir angefragt hat, ob ich an dem Projekt mitwirken möchte. Und ich habe schon gesagt, ich bin einer der zwei Hosts, also sozusagen der eine Part, und der andere Part ist die Waltraud. Und dann würde ich jetzt gerne erstmal an dich übergeben, dass du dich mal unseren ZuhörerInnen vorstellst.
Danke, Marius. Ja, ich bin die Waltraud und jetzt könnt ihr hören, ich komme auch aus Österreich, und bin beim Bundesverband Selbsthilfe Österreich tätig, jetzt schon seit 4 Jahren, seit unserer Gründung. Und in der Selbsthilfe bin ich aber jetzt, ja, ich glaube, so an die 20 Jahre tätig. In verschiedenen Funktionen und mit verschiedenen Gruppen und diversen Erkrankungen habe ich schon zu tun gehabt. Und ja, jetzt freue ich mich auf die Arbeit und auf das Projekt mit dem Marius. Für die ersten Podcast heute haben wir die Ursula eingeladen. Und freuen uns auf das Gespräch. Sie wird sich jetzt bei euch selbst vorstellen. Ursula, bitte.
Ja, hallo, ich bin die Ursula aus Wien. Ich bin 49 Jahre alt, bin die Chefredakteurin bei den ÖNN, das sind die österreichischen Nierennachrichten, also ein österreichweites Patientenmagazin. Und ich bin bei der Selbsthilfe Niere die Obmann-Stellvertreterin, also sprich die Nummer 2 sozusagen. Von meiner beruflichen Bildung bin ich ursprünglich im Marketing unterwegs gewesen und in der Öffentlichkeitsarbeit und bin dann aber aufgrund meiner Krankheit, habe ich mich ausbilden lassen und bin sozusagen Kunsttherapeutin und Künstlerin und bin in dem Bereich auch teilweise ehrenamtlich tätig.
Das heißt, du hast gesagt, du arbeitest bei den Nierennachrichten. Das heißt, du hast eine Nierenerkrankung oder Nieren. Magst du uns darüber was noch kurz erzählen?
Ja, also ich bin seit meiner Kindheit krank, chronisch nierenkrank. Das heißt, mit 12 Jahren hat das angefangen. Da habe ich eine Lungenentzündung bekommen und danach hat man eine chronische Glomerulonephritis festgestellt. Und das hat dann über mehrere Jahre gedauert, dass sozusagen diese Nieren von mir dann immer schlechter geworden sind. Und ich bin im Jahr 2000 dann das erste Mal transplantiert worden. Da habe ich eine Lebensspende von meinem Bruder bekommen. Und im Jahr 2012 dann ein zweites Mal. Das war dann sozusagen eine Niere von der Warteliste aus der Datenbank.
Ja. Das heißt, dieselbe, oder wie kann man sich das vorstellen? 2-mal Nieren transplantiert? Warum? Ja. Warum wird man 2-mal Nieren transplantiert? Was ist da passiert?
Ja, das ist einfach, also natürlich gibt es Leute, deren Nieren viel, viel länger halten, deren transplantierte Nieren viel länger halten. Bei mir ist es so, dass diese chronische Glomerulonephritis eine Art Autoimmunerkrankung ist. Das heißt, die fängt dann nach einiger Zeit auch die transplantierte Niere leider zum Angreifen an. Also das heißt, die entzündet sich und fängt an, löchrig zu werden. Und die Nieren sind ja wirklich bei sehr, sehr vielen Stoffwechselvorgängen im Körper ganz, ganz wichtig. Also nicht nur sozusagen jetzt, um den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen und dass man sozusagen Urin ausreichend produziert, sondern auch bei der Entgiftung. Und das kann dann meine Niere nicht mehr. Also wenn sie sozusagen, das stellt man sich vor wie ein Sieb, was dann große Löcher bekommt. Und dann gehen leider halt Giftstoffe auch durch und bleiben im Körper. Und deswegen sozusagen muss man dann nach einiger Zeit noch einmal transplantiert werden.
Ah ja, okay. Es klingt ja so jetzt nicht ganz so lustig natürlich. Hast du da damals einen Bezugspunkt zu einer Selbsthilfegruppe oder zu einer Therapiegruppe oder bist du da irgendwo hingekommen? Ich nehme an, ja damals noch mit deinen Eltern, nehme ich an, weil du ja noch recht jung warst.
Ja, also als Kind sozusagen war ich natürlich immer mit meiner Mutter unterwegs bei den diversen Ärzten und war zu Beginn einfach im Kinderspital und dann bin ich aber relativ schnell eigentlich auch schon als Jugendliche zu den Erwachsenen gekommen. Da war es am Anfang so, dass ich mich dann immer gefragt habe in der Ambulanz, wo sind eigentlich die jungen Patienten? Also mir kam es immer so vor, dass die anderen Nierenpatienten um so viel älter sind als ich. Den Anschluss jetzt zu einer Selbsthilfegruppe, muss ich gestehen, habe ich dann wirklich mir erst gesucht, wie ich selber erwachsen war. Also wie es dann wirklich so rund um die erste Transplantation war, davor musste ich ja auch Dialyse machen. Und da habe ich mich dann wirklich intensiver auch mit meiner eigenen Krankheit beschäftigt. Davor habe ich das immer recht gut verdrängen können. Mhm. Aber wenn es dann wirklich um so Dinge geht, wie man muss mit Dialyse anfangen oder es kommt eine Transplantation auf einen zu, dann ist es schon wichtig, finde ich, dass man sich informiert. Das hat mich dann auch einfach beruhigt, mit anderen Betroffenen zu sprechen. Und da habe ich dann so die ersten Fühler ausgestreckt. Gibt es andere Patienten in meinem Alter, die das schon erlebt haben, die sozusagen schon eine Transplantation hinter sich haben, die vielleicht auch im Berufsleben stehen? Und da war ich dann, das waren dann so meine ersten Abende, wo ich dann auch bei Gruppentreffen in Wien sozusagen mit dabei war und mir Vorträge angehorchen habe oder auch Fragen gestellt habe bei anderen Betroffenen.
Mhm. Da würde ich gerne einmal kurz reingrätschen, wenn ich darf. Ich habe da nämlich eine ganz wichtige Frage, genau, also in meinen Augen zumindest eine wichtige Frage. Du hast gerade gesagt, es ist ja sehr häufig so, dass der Kontakt zur Selbsthilfe erst relativ spät entsteht. Also in deinem Fall war es jetzt auch das Alter. Ne? Bei vielen Leuten ist es ja auch einfach eine Form von Scham oder eine Form von, oder auch einfach von Unwissenheit darüber, dass es das überhaupt gibt. Ne? Ich meine, man muss sich das doch immer vor allgegenwärtigen. Es sind nicht alle so, wie die Waltraut und ich irgendwie mit der Selbsthilfe alltäglich konfrontiert. Dann ist es ja doch was Fremdes. Mich würde interessieren, in der Zeit, in der du als Chronikerin sozusagen gelebt hast, bevor du dir dann Hilfe suchen konntest oder das Gefühl hattest, dir da Hilfe zu suchen zu wollen. Wie war es in deiner Jugend? Also bist du natürlich, du musstest natürlich regelmäßig dann mit zum Arzt etc., das ist natürlich klar, aber auch so im Privatleben, du hast gerade gesagt, du hast es verdrängt. War es so, dass du das aber auch sozusagen geheim halten konntest oder dass es nicht so ein großes Thema wurde oder hast du da aktiv auch drunter gelitten, auch unter der Reaktion, sage ich mal, von anderen Kindern und Jugendlichen?
Also ich hatte ein bisschen das Pech, dass ich schon so früh als Kind krank geworden bin. Und da war es dann am Anfang schon so, dass ich von meinen Eltern, sage ich jetzt mal, recht viel beschützt wurde. Also sprich, dass ich viele Sachen dann einfach nicht machen durfte. Ja, also dass es geheißen hat, ich muss mich bei sportlichen Aktivitäten schonen, bei Schulausflügen eher nicht mitfahren. Wenn irgendwelche Partys waren mit Übernachtungen, auch besser nicht dort übernachten, weil ich könnte mich ja dann wieder verkühlen oder so. Das heißt, da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich ziemliche Einschränkungen erlebt habe. Wie ich dann älter geworden bin und ich habe halt wirklich das Glück, muss man sagen, trotz meiner Krankheit konnte ich meine Schule abschließen und konnte dann wirklich auch ganz normal ins Berufsleben starten. Und wie ich dann sozusagen ins Berufsleben gestartet bin, habe ich eigentlich jetzt nicht wirklich bewusste Einschränkungen erlebt, außer dass ich vielleicht schneller erschöpft war oder so und halt wirklich gut schauen musste, dass meine Schlafhygiene auch gepasst hat. Da habe ich es dann wirklich eigentlich recht gekonnt, sage ich jetzt einmal, verdrängt. Und es war dann wirklich so, also die Zeit unmittelbar vor der ersten Transplantation war mein Freundeskreis, also wirklich mein engster Freundeskreis, irrsinnig überrascht darüber, dass es so ernst um mich steht. Also die haben das einfach gar nicht wirklich wahrgenommen und haben das auch gar nicht gewusst. Ja,
ja, ganz schön tough. Also muss ich dazu sagen.
Ja, aber du warst ja wahrscheinlich öfter bei der Dialyse. Das dauert ja auch eine Zeit, bis die Dialyse abgeschlossen ist oder 2-3 Mal in der Woche, ich weiß nicht. Oder ist es unterschiedlich bei jedem Patienten? Ich kenne mich da jetzt gar nicht aus.
Das ist ganz unterschiedlich. Das war auch vor meiner ersten und dann vor meiner zweiten Transplantation ganz unterschiedlich. Mhm. Nachdem ich das Glück hatte, dass sozusagen mein Bruder als Lebensspender in Frage gekommen ist bei der ersten Transplantation, habe ich wirklich nur eine geringe Zeit gebraucht, wo ich Hämodialyse machen musste. Also das war ein extrem heißer Sommer und mir ist da innerhalb von kurzer Zeit sehr schnell sehr schlecht gegangen. Also ich habe recht viel an Gewicht abgebaut. Ich habe nicht mehr viel essen können und habe nicht mehr viel bei mir behalten, weil die Vergiftungserscheinungen dann schon so stark waren. Und deswegen hat man dann gesagt, okay, gut, wir wollen zumindest, dass du so 2 Monate vor der Transplantation 2 Monate wirklich regelmäßig Hämodialyse machst. Mhm. Aber das war keine lange. Also das war nicht so wie bei anderen Patienten, die dann oft jahrelang auf ein Organ warten müssen und wirklich 5-mal die Woche oder 4-mal die Woche sozusagen jeweils 4-5 Stunden oder länger an der Dialyse dann wirklich sitzen sozusagen, sondern das war wirklich für mich eigentlich ein kurzer Zeitraum nur und das wurde gemacht, damit ich sozusagen wieder fitter werde und für die Operation, weil das ja doch eine relativ große Operation ist, so eine Transplantation, vorbereitet werde. Und beim zweiten Mal, bei der zweiten Transplantation, war es so, dass ich auch also fast gar keine Hämodialyse gemacht habe, sondern ich habe mich für die Bauchfelldialyse entschieden. Und da läuft es ja ganz anders, weil das machst du ja alles zu Hause. Ne? Da hast du sozusagen bei deinem Bauchnabel einen Schlauch, der rauskommt. Das ist ein Katheter. Und da wird sozusagen zu Hause, hängst du dich an verschiedenen Beuteln mit Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit wird in deinen Bauchraum hineingelassen und über das Bauchfell sozusagen werden diese Giftstoffe herausgezogen aus dem Körper und dann wird die Flüssigkeit wieder aus dem Bauch rausgelassen und da finden Beutelwechsel statt, immer mit neuer Flüssigkeit. Und das ist natürlich eine andere Tagesstruktur, weil du das sozusagen zu Hause machst und dir dann sozusagen einteilen kannst.
Kann man das ohne Hilfe machen oder wie funktioniert das? Also oder brauchst du dann eine zweite Person oder dritte Person noch?
Also ich habe das ganz alleine gemacht.
Ah, ja.
Es war dann auch so, es hängt dann immer von dem Zustand des Patienten auch ab, sozusagen, wie oft diese Beutelwechsel durchgeführt werden müssen am Tag. Und bei mir war es dann so, dass wir uns dann umentschieden haben, dass es sozusagen besser ist, wenn ich es dann in der Nacht mache, weil ich schon zu viele Beutelwechsel tagsüber gebraucht hätte und das wäre einfach ein Wahnsinn gewesen, weil da kommst du dann gar nicht mehr außer Haus und kannst gar nichts anderes mehr machen, weil lauter Beutel wechseln. Und ich bin dann an ein sogenanntes Cyclergerät angeschlossen worden. Das steht neben dem Bett. Und da werden sozusagen am Abend, bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich da mehrere Beutel mit den Flüssigkeiten drangehängt. Und das Gerät übernimmt das dann die ganze Nacht über, während du schläfst. Das heißt, da wird dann immer wieder ein Beutel sozusagen ausgelassen, die Flüssigkeit in den Bauch hineingelassen. Das bleibt eine Zeit lang drinnen. Dann wird das wieder rausgelassen über den Schlauch, wo man angeschlossen ist ans Gerät. Und dann kommt der nächste Beutel dran. Und so wird das gemacht. Und du als Patient wirst total super eingeschult. Also ich hätte mir nie gedacht, weil ich schon ein bisschen so Berührungsängste habe, also mit Blut abnehmen oder sich selber eine Spritze geben. Aber bei der Bauchfelddialyse muss man das ja alles nicht machen. Das heißt, da muss man halt wirklich nur auf wirklich ganz besondere Hygiene achten. Also sprich, gerade in dem Moment, wo man sozusagen diesen Katheter beim Bauch öffnet und dann sozusagen anschließt an einen Beutel oder ein Cyclergerät, da muss man halt wirklich ganz so sauber arbeiten. Aber sonst ist das eigentlich kein Problem. Ich meine, es war schon sehr lustig, weil in meiner Wohnung in der Küche sind wirklich stapelweise die Kisten gestanden mit den flüssigen Beuteln, weil die wirklich recht groß sind. Also da sind, glaube ich, 2 Liter oder so drinnen. Ja. Also das sind wirklich schwere, große Beutel.
Hier sah es aus wie in einem Labor wahrscheinlich. Ne?
Richtig, also man kriegt dann schon eine ordentliche Ausrüstung, auch so einen Galgenständer, wo man sozusagen um die Beutel anhängen kann, also wirklich so, wie man es aus dem Spital kennt. Ja.
Und als du dann älter geworden bist, hast du dann Zugang zur Selbsthilfe gefunden? Kannst du uns da ein bisschen drüber erzählen, wie weit dir das dann doch mehr geholfen hat, die Selbsthilfe? Also das ist ja das, worauf es uns natürlich auch ankommt, als Vertreter der Selbsthilfeorganisationen oder Patientenorganisationen. Du bist ja selbst auch in einer. Ob das wirklich dann eigentlich das bringt, was man sich erhofft von einer Selbsthilfeorganisation.
Also ich muss sagen, ich habe mich da ganz langsam herangetastet. Am Anfang war es so, dass ich einfach meine Ärzte in der Ambulanz und im Spital immer genervt habe, ja, ob sie nicht irgendwie einen anderen gleichaltrigen Patienten kennen, den ich fragen kann. Ja. Mhm. Und das war total nett, dass sie mir da wirklich so ein paar Gespräche organisiert haben, wo wir uns dann in der Ambulanz getroffen haben. Also zum Beispiel war das vor der Bauchfelldialyse. Da habe ich dann eine junge Patientin, die so in meinem Alter war, getroffen und habe dann wirklich alle Fragen stellen können. Und das war super. Also für das war ich total dankbar, ja, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich kann dort wirklich viel mehr Fragen stellen, die jetzt intimer sind und die persönlicher sind. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass das wirklich so auf der gleichen Augenhöhe passiert. Und wenn ich der jetzt ins Gesicht schaue, dann sehe ich das, ob sie mir jetzt einen Blödsinn erzählt oder ob das wirklich echt ist, was sie mir da jetzt sagt. Und dann kann ich sie irgendwie auch besser nehmen. Ja, wenn jemand das schon durchgemacht hat, ja, diese ganze Geschichte, dann habe ich so das Gefühl gehabt, okay, dann kann ich dir glauben, dass das machbar ist und dann traue ich mich auch selber Bauchfelldialyse machen. Ja. Das ist halt ganz anders, wie wenn ich vor einem Arzt sitze und der dann in seiner professionellen Art und Weise als Arzt sagt, ja, das ist überhaupt kein Problem, sie schaffen das schon, sie machen das, ja. Also das war schon super, so diese ersten Fragestunden zu haben, jetzt direkt mit Patienten. Mhm. Und dann war es einfach so, dass ich in der Ambulanz Plakate gesehen habe von den Selbsthilfeorganisationen, die es sozusagen gibt rund um die Nierenpatienten. Und dann bin ich einfach mal zu so Gruppentreffen auch gegangen. Und die sind meistens so gewesen, dass es immer einen fachlichen Vortrag gegeben hat zu einem Thema, was recht spannend war. Und danach war dann sozusagen Beisammensitzen und Fragestellen. Und da habe ich mich dann auch langsam vorangetastet sozusagen und habe einfach einmal, also ich bin immer eine große Beobachterin. Ich beobachte zuerst mal die Leute und dann habe ich einfach gezielt Leute angesprochen und Fragen gestellt. Ja. Und da habe ich dann den Klaus auch kennengelernt, der ja bei uns in unserer Selbsthilfegruppe der Obmann ist und der ist nur 4 Jahre jünger als ich und ich meine, da habe ich sofort gewusst, okay, wir schwingen da auf einer Wellenlänge und den kann ich fragen, wenn es geht um Berufsleben, den kann ich fragen, wenn es geht irgendwie um Partnerschaft oder so, ja, also das sind halt Themen, da tut man sich schwer, wenn man jetzt jung ist und dann sitzt vor einem jetzt ein 60-Jähriger, der hat einfach ganz andere Lebensthemen gerade laufen. Ja. Mhm. Als jemand, der vielleicht gerade Mitte 30 ist oder so, ja. Und ich finde, das ist einfach sehr wichtig in der Begegnung auch mit anderen Patienten. Mhm. Mhm.
Gut, die Selbsthilfe sollte ja schon auf Augenhöhe, also die Gruppe miteinander auf Augenhöhe sein, dass man sagt, man kann jung und alt miteinander verbinden. Ich glaube, das ist eine der wesentlichen Pluspunkte, die Selbsthilfe gegenüber einem Arztgespräch auch hat. Dass man sagt, man kann alles, also wie du schon sagtest, man kann alles fragen und man darf alles sagen, man muss aber nichts sagen. Wenn man nicht will, dann muss man auch nichts sagen. Ich empfand das immer auch sehr angenehm, ja, als bei unseren Gruppentreffen, dass ich am Anfang ist man natürlich ein bisschen schüchterner dabei, das ist klar. Aber du hattest ja dann später auch, du hast ja auch selber Gruppe geleitet dann, oder? Wie bist
ja,
du zu der
also
ÖNN?
Bei Workshops sozusagen, also Workshopsgruppen habe ich schon geleitet, ja.
Mhm.
Genau. Also dadurch, dass ich ja eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin habe, kann ich mich, und das ist mir irgendwie auch immer wieder ein Anliegen, dass man sich sozusagen mit den psychologischen und psychischen Themen auch auseinandersetzt, weil das ja einfach total eng zusammenhängt. Wenn es mir sozusagen psychisch schlecht geht, dann hat das ja Auswirkungen auf meine Krankheit und wie ich mit meiner Krankheit umgehe und auch die ganze Krankheitsbewältigung und auch umgekehrt. Und darum finde ich das so wichtig, dass dieser Bereich sozusagen auch irgendwie behandelt wird. Und da habe ich schon ein paar so Workshops geleitet, also zum Beispiel zum Thema Angst oder auch zum Thema Resilienz. Mhm. Das sind einfach so Themen, finde ich, die gerade bei Patienten sehr, sehr wichtig sind und die halt leider, sage ich jetzt mal, von den Ärzten unmittelbar ja nicht wirklich angesprochen werden. Also bei den Ärzten geht es ja wirklich mehr um die Laborwerte und um jetzt rein das medizinische, fachliche sozusagen, was die Niere und die Nephrologie angeht.
Ja, ja, ja. Du schreibst auch für die Selbsthilfe oder für eure Zeitschrift. Ihr habt eine Zeitschrift, die ich auch schon gelesen habe und auch bekommen habe. Immer sehr interessante Artikel. Da habe ich auch gesehen, ihr unternehmt auch viel als Gruppe, gell? Also da wird auch so im sozialen Bereich und privaten Bereich viel unternommen.
Also unser Patientenmagazin, die Nierennachrichten, die ist ja wirklich, also das ist das Tolle dran, dass das ja auch alle Vereine aus den Bundesländern da mit dabei sind in der Bundesländerredaktion. Das heißt, man sieht wirklich, was jetzt in den einzelnen Bundesländern an Aktivitäten stattfinden. Und da ist es wirklich so, dass Ausflüge gemacht werden, Exkursionen, dass sie einfach zu Stammtischen sich treffen, zum Fasching sich treffen. Mhm. Wir versuchen, also man muss jetzt dazu sagen, durch diese ganze Covid-19-Pandemie ist das natürlich alles ein bisschen schwieriger geworden, einfach weil natürlich bei uns auch viele immunsupprimierte Risikopatienten sind. Ja. Deswegen haben wir auch versucht, jetzt verstärkt sozusagen in den letzten 2 Jahren einfach auch Online-Aktivitäten anzubieten. Aber da bieten wir genauso Patientengesprächsrunden an, also und auch für die Angehörigen Gesprächsrunden, weil wir draufgekommen sind, dass auch die eigentlich einen großen Redebedarf haben, einfach auch um die ganze Situation, wie es zu Hause ist mit ihrem kranken Partner oder kranken Kind, dass sie da einfach auch einmal unter Gleichgesinnten sind.
Was mir jetzt ein bisschen was mir jetzt einfällt oder dich fragen wollte, habt ihr auch vor oder auch stellt ihr auch Gruppen zusammen für Kinder, für Jugendliche? Also das fände ich sehr wichtig. Und da gibt's ja leider bei vielen chronischen Erkrankungen keine, außer es ist jetzt eine seltene Erkrankung, dann gibt's was für Kinder, aber bei chronischen Erkrankungen gibt's nicht viel für Kinder, gell?
Ja,
ihr seid eine sehr, sehr engagierte. Die Niere ist in Österreich eine sehr engagierte Gruppe.
Also die AG Niere, die ja sozusagen das Dach bildet von allen Bundesländern Nierenorganisationen, hat jetzt auch 2 Ansprechpartner geschaffen, die für die Jugendlichen zuständig sind. Also wir versuchen sozusagen das Thema Transition ernst zu nehmen, also sprich den Übergang vom Kinderalter ins Erwachsenenalter, dass dieser Wechsel gut funktioniert. Mhm. Jetzt explizit für Kinder gibt es eigentlich einen Verein, der ist angegliedert an das Kinder-AKH in Wien. Das heißt, die haben einen Kinderverein, mit dem sind wir immer wieder in Austausch und auch in Kontakt. Also auch wenn es sozusagen darum geht, dass dann Jugendliche, die älter werden, langsam in die Erwachsenenorganisation hinüberwechseln. Ja, also ich meine, die gehen das Thema natürlich ein bisschen anders an. Also ist logisch, jetzt mit Kindern muss man das einfach auf anderen Ebenen irgendwie schauen. Ich habe dort als Kunsttherapeutin auf der Kinderdialyse schon gearbeitet und das war auch sehr spannend. Also da mit den Jugendlichen direkt, wenn sie an der Hämodialyse hängen sozusagen und in dem Bett sitzen, mit ihnen gemeinsam Kunsttherapie zu machen. Also das ist auch recht fein, ja.
Kann ich mir schon vorstellen, dass Kinder sehr, sehr viel psychologische Unterstützung natürlich brauchen, ne? Wahrscheinlich mit allen Krankheiten, aber speziell bei Dialyse oder
Transplant. Ja, weil es da einfach ganz wichtig ist, also wir Nierenpatienten müssen da schon in vielen Krankheitsphasen sehr diszipliniert sein, weil einerseits ist es so, wenn du an der Hämodialyse bist, dann hast du einfach auch eine ganz strikte Flüssigkeitsbeschränkung. Das heißt, teilweise darfst du an der Hämodialyse nur mehr ein Viertel Liter am Tag trinken. Und das ist natürlich etwas, was dann Kindern oft schwer fällt. Ja. Und das, was einfach auch immer wieder passiert, ist im Lauf der Nierenerkrankung, dass du unterschiedliche Diäten einhalten musst. Das heißt, so Dinge wie kein Salz, so Dinge wie, dass du mit Phosphor und Kalium aufpassen musst, dass es manchmal auch Vorgaben gibt, wie viel Eiweiß du in deiner Ernährung sozusagen haben darfst oder haben solltest. Und das ist natürlich schon etwas, was halt für Jugendliche teilweise schwierig ist einfach. Ja, also da geht es dann auch um die Compliance teilweise auch mit Medikamenten oder jetzt so Dinge, wenn sie transplantiert sind, dass sie halt einfach extrem mit Hygiene aufpassen müssen, mit Hände waschen oder so, ja. Also solche Dinge natürlich.
Ja. Ja, das war ein sehr spannender Einblick, finde ich. Hat der Marius, ich weiß nicht, der Marius sieht so aus, wenn du noch, oder hast du noch eine Frage an die Ursula?
Eine Frage gerade aktuell nicht. Ich muss jetzt gerade sagen, ich habe mir das gerade einfach mal so ein bisschen aus der Distanz angehört, was ihr erzählt habt. Das war auch ganz gut für mich, einfach mal, dass ich mal so ein bisschen einen Überblick über das Thema auch bekommen. Und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr fortschrittlich und sehr positiv, was du gerade auch gesagt hast zu den Kindern. Denn daher, sag ich mal, rührt hier auch meine Frage zu Anfang, als ich einmal gefragt habe, wie es denn für dich als Kind war. Denn ich sag mal so, ich bin ja jetzt auch seit ein paar Jahren dabei und bei mir ist ja, oder für mich als, sage ich mal, noch relativ junger Mensch, jetzt mal im Vergleich zu anderen Selbsthilfeaktiven, ist natürlich auch auf mich sehr schnell die Aufgabe zugekommen, zu schauen, wie es denn eigentlich für junge Menschen in der Selbsthilfe aussieht. Ne? Damit meine ich jetzt nicht zwingend Kinder, sondern auch Jugendliche, junge Erwachsene. Ne? Ja. Und ich finde es echt gut, dass es jetzt das so zu hören, dass es da von euch aus auch schon sozusagen, dass ihr da ein Auge drauf habt, ne, weil ich glaube nämlich ganz ehrlich, das Problem, das haben glaube ich viele, auch was du gerade gesagt hast, Ursula, man fängt dann irgendwann an, mit der, sich dann sozusagen in der Selbsthilfe zu öffnen, aber man hat dann schon gelernt in der Zeit, sich zu verschließen vorher, ne, und dann wird es viel schwieriger, glaube ich, aufeinander zuzugehen. Und ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, dass es viele jüngere Menschen gibt, die einfach den Kontakt nicht finden, ne, oder die den Einstieg nicht finden, und dann wird es auch später schwierig, ne, dann, dass man dann irgendwie sich auf Augenhöhe begegnet und dass das bei euch dort in Wien so gut klappt, das finde ich wirklich beeindruckend, ganz toll. Also das ist ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung, denn chronische Erkrankungen wird es immer geben. Ne? Und es ist wichtig, dass wir unseren Blick darauf ändern, dass es eben nichts ist, was man versteckt oder wofür man sich schämt, sondern dass eben einfach auch schon dass Kinder schon beigebracht bekommen, dass es einfach nichts Schlimmes ist, dass was Normales, damit leben wir. Ne, es sind so viele ChronikerInnen in Deutschland, in Österreich, auf der ganzen Welt natürlich auch. Ja. Und ich bin noch so aufgewachsen, dass man davor, dass man so eine Art von Distanz wahrt. Nicht, weil man den Leuten was Böses will, aber weil man Angst vor der Berührung hat. Und erst jetzt merke ich eben, wie viele Menschen überhaupt ChronikerInnen sind. Ne? Und es gibt halt viele, und viele sagen es, bei vielen Sachen merkt man es ja auch nicht zwingend. Ne? Also meine Mutter zum Beispiel, das kann ich glaube ich jetzt hier sagen, der Name wird ja nicht genannt, da muss ich sie vorher nicht fragen, ob ich das sagen darf, aber hat Morbus Bechterew zum Beispiel. Mhm. Und es wirkt sich auf ihren Alltag kaum aus. Sie hat es nicht sonderlich ausgeprägt, aber nichtsdestotrotz, es ist eine chronische Erkrankung. Ja. Und trotzdem, es wird weggeschwiegen und weggearbeitet und ne, wir reden da nicht drüber. Und das ist jetzt, wie gesagt, deswegen finde ich es immer super, wenn man dann, je früher man anfängt, da diese Strukturen aufzubauen, desto besser. Das finde ich ganz, ganz großartig.
Ich glaube, wir haben, also auch, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, eine große Hürde, soweit ich weiß, oder die Ursula wird mir das vielleicht bestätigen können, ist diese Transition vom Kind zum Erwachsenen. Also wo wir noch Probleme haben mit dem, ist es noch der Kinderarzt? Ist es der Erwachsene? Ist es der Hausarzt? Wer übernimmt? Ja, mit der Kranken. Also da gibt's noch, ich glaube, so ein bisschen technische Hürden auch, die zu nehmen sind. Und ich meine, es kommt auch ein bisschen auf die Krankheit, auf das Krankheitsbild an, was man hat. Also bei der Niere funktioniert es wahrscheinlich aus dem Grund ganz gut, weil die ins Krankenhaus müssen zur Dialyse oder ja ins Labor müssen oder zu wie auch immer. Das ist natürlich nicht bei jedem Chroniker so. Also ja. Ich hatte zum Beispiel 8 Jahre auf meine Diagnose gewartet. Ja, ich bin jetzt nicht schwer krank, aber ich habe doch 8 Jahre nicht geschlafen. Also dann sagst du ja, wohin gehe ich, ne?
Also ich sage jetzt mal so, natürlich funktioniert es bei Kindern dann oft gut im Kinder-AKH. Dort ist es auch sehr familiär und sehr klein auf der Station. Dort kriegen sie wirklich eine ganz individuelle Betreuung. Da ist ein großes Team, was sich um sie kümmert. Und das funktioniert recht gut. Aber es gibt natürlich eine Menge Nierenpatienten, die sozusagen im Erwachsenenalter erst mit dieser Nierenerkrankung oder Nierenfunktionsstörung konfrontiert sind. Und da habe ich jetzt im Zuge eines Interviews für die österreichischen Nierennachrichten gehört, dass es da eine immens hohe Dunkelziffer gibt. Also man geht davon aus, dass 80% und wirklich 80% der Patienten, die eine Nierenfunktionsstörung haben im Grad 3, ja, also sprich, das ist, es gibt 1 bis 5 und 5 ist ganz schlecht, ja, und 3 ist eigentlich schon ziemlich fortgeschritten, dass die das gar nicht wissen, dass sie eine Nierenfunktionsstörung haben, ja. Und an die kommen wir als Selbsthilfegruppe, sage ich jetzt einmal, relativ schwer ran, ja. Also mir hat das ein Nephrologe erst vor kurzem erzählt, dass die da teilweise draufkommen, wenn diese Leute in der Notaufnahme im Spital sind, ja, dann schauen sie sich die Nierenwerte nämlich auch an. Und dann kommt die Frage vom Arzt, naja, wissen Sie eigentlich, dass Sie eine Nierenfunktionsstörung haben? Und wirklich 80% der Patienten weiß das dann aber nicht. Ja. Also das heißt, diese Sensibilität für die Nierenerkrankung ist leider viel zu niedrig momentan noch, weil es halt auch eine unsichtbare Krankheit ist, sage ich jetzt mal. Die Symptome, die dann auftauchen, dass sich halt der Urin vielleicht etwas verändert, ja, oder dass man anfängt, Ödeme, sprich Wasseransammlungen im Körper zu sehen, ja, das und müde ist, das sind dann manchmal so diffuse Symptome, wo das teilweise auch von den praktischen Ärzten noch nicht zugleich gedeutet wird, dass das vielleicht eine Nierenfunktionsstörung ist. Also da gibt's schon, sage ich jetzt mal, für uns als Selbsthilfegruppe viel zu arbeiten noch, ja. Also dass da einfach auch ein großer Aufklärungsbedarf ist.
Du musst dich ja auch sehr viel mit Ernährung beschäftigen, ne? Also das wäre für mich ja ganz schrecklich, wenn ich nicht, furchtbar. Ich stelle mir das furchtbar vor. Also ganz, ernährst du dich, kannst du sagen, fast normal oder ist es wirklich so strikt, dass du kein Salz, kein weiß ich was essen darfst, sollst?
Also jetzt nach der Transplantation geht's mir im Vergleich zu früher super, ja. Also das, was ich einfach schon seit Kindheit an kenne, ist, dass ich so gut wie gar kein Salz verwende und es ist ja in total vielen Lebensmitteln eigentlich total viel Salz enthalten. Ja, genau, also wenn man Wurst hernimmt oder Käse oder Brot, da ist schon so viel Salz drinnen, das spüren Leute oft gar nicht, ja, die sich quasi hinsetzen vor einen Teller und den gleich einmal ordentlich salzen, bevor sie überhaupt kosten. Ja, das sind so für mich die Klassiker. Ja. Das geht bei einem Nierenpatienten gar nicht. Ja. Also wir sind da wirklich trainiert quasi, dass wir halt dann alternativ mit Kräutern oder so würzen. Ich jetzt nach der Transplantation muss ich Gott sei Dank auf so Dinge wie jetzt Eiweißmenge oder Phosphor oder Kalium oder so gar nicht wirklich so viel aufpassen. Das, wo ich sozusagen wirklich schauen sollte, ist, dass ich nicht zu viel Zucker zu mir nehme, weil halt einfach Diabetes so eine Gefahr ist, die immer ein bisschen so über einen Nierenpatienten schwebt. Das könnte passieren, dass man sozusagen mit Diabetes Problem bekommt auch. Aber sonst geht's mir da jetzt eigentlich relativ gut. Ich darf auch meine 2,5 Liter am Tag trinken. Also das ist paradiesische Zustände für mich momentan.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Natürlich, wenn du sagst, das ist so reduziert bei einer Dialyse, dass man dann wirklich so wenig nur trinken darf. Ich fand das ganz spannende Einblicke jetzt in deine Arbeit in der Selbsthilfe. Vielen Dank erstmal dafür. Du darfst natürlich jetzt auch noch die Zuhörerinnen aufrufen, in die Selbsthilfegruppe von der Agenere zu kommen, wenn du magst.
Ja, also wir würden uns total drüber freuen, wenn jemand das jetzt zufällig hört und irgendwie schon angefangen hat, ein bisschen Nierenprobleme zu bekommen und das vielleicht auch schon weiß. Ja. Ich denke mir, das Beste ist wirklich in seinem Bundesland zu schauen, gibt es eine Nierengruppe? Also es gibt ja die Homepage der AG Niere, das findet man ganz leicht im Internet. Und da gibt es wirklich zu jedem Bundesland die unterschiedlichen Gruppen. Und da einfach einmal schauen, wann es das nächste Treffen gibt oder den Obmann oder die Obfrau anrufen und Kontakt aufnehmen, wie das irgendwie möglich ist, da dazuzukommen. Also ich denke, das ist wirklich, also wir versuchen sehr niederschwellig anzubieten und es ist wirklich, also ohne ganz einfach mal dazuschauen. Und
jetzt war ja sowieso lange Pause durch die Corona-Pandemie, also die Treffen ja gar nicht gestattet gewesen, ja. Und ja, gut, jetzt haben wir heute in Österreich auch noch einen Gesundheitsminister verloren, ne? Habe ich gerade in den Nachrichten gehört, kurz vor der Sendung.
Ja.
Mal sehen, wie es da weitergeht. Vielen Dank, liebe Ursula. Das war ein spannender Einblick. Ich wünsche dir alles Gute, ja, bleib gesund. Ja, auch Niere und Corona, hoffentlich keins mehr, kein Omikron oder sonst was. Danke dir, liebe Grüße nach Wien.
Genau, ja, ich von meiner Seite aus natürlich auch. Ich muss erstmal ein großes Lob aussprechen an euch beide. Das war eine 1A-Leistung für den ersten Podcast. Ich musste ja fast gar nicht unterstützen. Ich habe ja eigentlich nur gesessen und euch zugehört. Das war sehr, sehr spannend. Und ich freue mich natürlich auch auf die nächste Folge, wie Waltraud gerade schon gesagt hat. An euch da draußen möchte ich einfach sagen, ja, wenn euch dieses Projekt gefällt, wenn ihr hier reingehört habt, leitet es gerne weiter, auch an eure Freunde und Freundinnen und Verwandten und eure Nachbarn und wen auch immer ihr da gerade in eurem Umfeld kennt. Vielleicht die an einer chronischen Erkrankung leiden oder mit einer chronischen Erkrankung leben, sagt man ja genauer. Wir werden jetzt hier in den nächsten Wochen und Monaten noch diverse andere Themen behandeln. Wie die Waltraud gerade schon gesagt hat, geht es in der nächsten Woche um Hochsensibilität. Und da freue ich mich, euch alle dann wieder begrüßen zu dürfen und möchte nochmal der Ursula ganz herzlichen Dank sagen und sag Servus und Tschüss und bis zum nächsten Mal.